Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Evakuierungsaktion am belagerten Stahlwerk in Mariupol ist offenbar ins Stocken geraten. Am Wochenende konnten mit Hilfe der UN und des Roten Kreuzes mehr als 100 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Nach ukrainischen Angaben warten aber immer noch etwa 200 Zivilisten und mehrere hundert Kämpfer auf Hilfe. Eigentlich sollte die Evakuierung heute früh fortgesetzt werden. Dazu kam es jedoch nicht.
In Kiew weht wieder die dänische Fahne. Als erstes EU-Land öffnete Außenminister Kofod heute Morgen wieder seine Botschaft. Und auch die USA kündigen eine baldige Rückkehr ihrer Diplomaten in die ukrainische Hauptstadt an. Unsere Botschaft an Russland ist, ihr seid gescheitert. Die Ukraine steht aufrecht, die Regierung funktioniert und wir werden zunächst nach Lviv und dann nach Kiew zurückkehren, um die Regierung zu unterstützen. Doch der Krieg geht weiter. Am Abend verbreiten sich Amateurvideos im Internet, die riesige Qualmwolken über dem Azov-Stahlwerk in der eingeschlossenen Stadt Mariupol zeigen. Über die mögliche Ursache gibt es noch keine verlässlichen Angaben. Eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher nicht. Gestern konnten hier etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Diese Bilder geben einen Eindruck von den dramatischen Umständen der Aktion. 2 Monate hatten sie in den Bunkern unter der völlig zerstörten Industrieanlage ausgeharrt. Ob es auch heute gelang, weitere Menschen aus dem Stahlwerk zu bringen, ist unklar. Alle Bemühungen sind sehr zerbrechlich. Jeden Moment kann alles scheitern. Deshalb müssen wir einfach abwarten, bis die Evakuierung beendet ist. In Zaporizhia, 100 Kilometer nordwestlich von Mariupol, treffen Menschen ein, die es auf eigene Faust aus der zerstörten Hafenstadt geschafft haben. Viele haben die zurückliegenden Wochen in den Kellern ihrer ausgebombten Häuser verbracht. Den Hund und das Kaninchen haben wir retten können. Und natürlich unsere Kinder. Ein paar Sachen haben uns Helfer mitgegeben, sonst ist uns nichts mehr geblieben. Auch aus der umkämpften Kleinstadt Lyman im Donbass gelang es, eine Gruppe von Kindern und alten Menschen in Sicherheit zu bringen. Auf der Fahrt geriet der gepanzerte Bus mehrfach unter heftigen Beschuss. In dieser Gegend hatte die russische Seite zuletzt einige Orte unter ihre Kontrolle bringen können. Dieses Video soll die Zerstörung 2 russischer Patrouillenboote durch bewaffnete ukrainische Drohnen im Schwarzen Meer dokumentieren. Die Boote wollten im Schutz der Dunkelheit die Lage auskundschaften. Wir haben sie versenkt und dorthin geschickt, wo schon ihr Flaggschiff, die Moskwa, liegt. Bei einem russischen Angriff wurde nach ukrainischen Angaben auch ein großes Getreidesilo im Osten des Landes getroffen, wie dieses Video auf Telegram belegen soll.
Die Energieminister der EU-Staaten haben in Brüssel über weitere Sanktionen gegen Russland beraten. Anlass war der Stopp der russischen Gaslieferungen an Polen und Bulgarien. Die EU fasst nun ein Embargo gegen russisches Öl ins Auge. Auch Deutschland erklärte sich inzwischen dazu bereit und forderte andere Staaten auf, sich darauf vorzubereiten. Einen konkreten Vorschlag will die EU-Kommission morgen beschließen.
Russland, der bei weitem größte Öllieferant der Europäischen Union. Das stellt Europa vor eine neue Bewährungsprobe, denn die Einigkeit der EU ist, anders als bei den bisherigen Sanktionspaketen, gefährdet. Ungarn könnte gegen ein Ölembargo stimmen. Deutschland fordert nun einen raschen Ausstieg.
Andere Länder brauchen vielleicht etwas mehr Zeit. Das gesagt, heißt es aber natürlich auch, dass alle Länder gehalten sind, das ihre zu tun und sich nicht auszuruhen. Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Die Wirtschaft, die Verbraucher, Die Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen.
In den kommenden Tagen wird nun der Vorschlag der EU-Kommission für ein Ölembargo erwartet. Deutschland hat im vergangenen Jahr 35% des Ölverbrauchs mit Importen aus Russland gedeckt. Jetzt sind es laut Wirtschaftsministerium noch 12%. Beim Gas lagen die Importe bei 55%. Der Anteil ist inzwischen auf etwa 35% gesunken. Zwischen 700 und 800 Millionen Euro zahlte die Europäische Union Russland bislang für Kohle, Öl und Gas am Tag. Polen tritt für sofortige Sanktionen auf Öl und Gas ein. Russisches Öl und Gas ist der nächste dringende und absolut notwendige Schritt, der für die nächsten Sanktionen stattfinden muss. Auch die baltischen Staaten fordern seit längerem ein Gasembargo. Dazu dürfte es aber vorerst nicht kommen. Die Abhängigkeit, auch für Deutschland, ist noch zu groß. Erst in der vergangenen Woche allerdings hat Russland seinerseits Gaslieferungen an Polen und Bulgarien beendet. Seitdem herrscht die Sorge, dies könnte auch andere Staaten treffen. Trotz unterschiedlicher Auffassungen gibt es in Brüssel die Erwartung, dass ein Ölembargo kommt. Vor allem Ungarn und die Slowakei haben aufgrund ihrer hohen Abhängigkeit Vorbehalte. Es könnte monatelange Übergangsfristen und sogar Ausnahmen für Einzelne geben. Von daher ist unklar, wann ein Ölembargo auch tatsächlich wirksam sein kann.
Mit einem neuen Sicherheitskonzept wollen CDU und CSU Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ziehen. Nach einer Sitzung beider Präsidien stellte die Union neue Leitlinien für die Außen- und Sicherheitspolitik vor. Vorgeschlagen wird in der Kölner Erklärung unter anderem ein weiterer Anlauf für eine strategische Partnerschaft mit Frankreich. Weiteres Ziel ist die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates.
Die Union, allen voran Oppositionsführer Merz, will mitreden, wenn es um die sogenannte Zeitenwende geht. Die Präsidien von CDU und CSU beschließen eine eigene Erklärung zur Neugestaltung der deutschen Sicherheitspolitik, fordern etwa ein neues deutsch-französisches Konzept für eine EU-Außenpolitik.
Es ist also jetzt an der Zeit, dass Deutschland und Frankreich innerhalb der Europäischen Union zusammenfinden und auch neue strategische Sicherheitspartnerschaft eingehen und hier auch gemeinsame Initiativen zur Verteidigung und Abschreckung ergreifen.
Die Union macht auch weiter Druck, wenn es um die Zustimmung zum 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr geht.
Wichtig ist dabei, dass keine Mogelpackung passieren darf. Die 100 Milliarden müssen für die Bundeswehr da sein.
Auch mit seiner anstehenden Ukraine-Reise versucht CDU-Chef Merz, die Bundesregierung vor sich herzutreiben.
Es gibt aus meiner Sicht keine Veranlassung, jetzt irgendwo darauf zu warten, dass ein Mitglied der Bundesregierung eine Reise plant. Wenn ich eingeladen werde, entscheide ich selbst, ob ich reise oder nicht. Und ich frage auch nicht um Genehmigung.
In der ZDF-Sendung Was nun, sagt Bundeskanzler Scholz am Abend.
Also erstens hat er mich über seinen Wunsch informiert und ich habe da keine Einwendung.
Und Sie billigen
darum,
das?
Ich billige das.
Dass er selber nicht reise, habe Gründe.
Es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die für die Zeit der Ukraine in der Zukunft wichtig sind, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.
CDU-Chef Merz hält den Druck auf Olaf Scholz aufrecht. Vor den beiden anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen versucht er, mit außen- und sicherheitspolitischen Themen zu punkten.
Russlands Außenminister Lavrov hat mit einem Nazi-Vergleich Empörung ausgelöst. Lavrov hatte gestern im italienischen Fernsehen die russische Kriegsbegründung wiederholt. In der Ukraine seien Nazis am Werk. Zum Verweis darauf, dass Präsident Selenskyj Jude sei, sagte er, dass dies überhaupt nichts bedeute, da auch Hitler jüdisches Blut gehabt habe. Israel wies die Äußerungen als antisemitische Polemik zurück. Auch Bundesinnenministerin Faeser verurteilte den Nazi-Vergleich scharf. Er zeige, dass russische Kriegspropaganda vor nichts Halt mache. Angesichts internationaler Krisen wie dem Ukraine-Krieg und dem Klimawandel will die Bundesregierung künftig enger mit Indien kooperieren. Das Land sei ein zentraler Partner Deutschlands in Asien, sagte Bundeskanzler Scholz bei deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin. Er versprach Premierminister Modi Investitionen von 10 Milliarden Euro. Das Geld soll unter anderem in Mobilitätsprojekte, aber auch den Ausbau von erneuerbaren Energien fließen.
Für den indischen Staatschef Narendra Modi ist es die erste Auslandsreise seit der Pandemie. Für Olaf Scholz sind es die ersten Regierungskonsultationen als Kanzler. Viele erste Male, die bekräftigen sollen, wie wichtig die deutsch-indische Partnerschaft ist. Vor allem beim Klimaschutz wollen beide Länder enger zusammenarbeiten. 10 Milliarden Euro will Deutschland dafür in den nächsten 8 Jahren bereitstellen.
Und deshalb ist es gut, dass wir mit den Vereinbarungen, die die Ministerinnen und Minister hier heute getroffen haben, auch unseren Beitrag leisten zu guter Kooperation in Bereichen von Agrarökologie, zu Waldschutz und Aufforstung. Oder etwa im Bereich der erneuerbaren Energien, wo die Solarpartnerschaft eine zentrale Rolle spielt.
Über die unterschiedlichen Haltungen beider Länder zum Ukraine-Krieg ging Scholz diplomatisch hinweg. Indien hat sich bisher neutral positioniert, den russischen Einmarsch nicht offiziell verurteilt und es beteiligt sich nicht an Sanktionen gegen Russland. Hintergrund dürfte die enge wirtschaftliche Verflechtung Indiens mit Russland sein und die Abhängigkeit von russischen Rüstungsgütern. Modi sprach heute davon, dass der Krieg weder Gewinner noch Verlierer hervorbringe. Besonders Entwicklungsländer aber würden unter den Auswirkungen leiden. Aufgrund der Unruhen und Verwerfungen in der Ukraine schießen die Preise für Energie in astronomische Höhen. Es gibt eine Lebensmittelknappheit über die Region hinaus und das belastet jede Familie in der Welt. Wie wichtig Indien als strategischer Partner für die Bundesregierung ist, zeigt auch, dass Olaf Scholz Indien heute zum G7-Gipfel Ende Juni eingeladen hat. Es ist wohl auch der Versuch zu verhindern, dass sich Indien weiter Russland annähert. Moskau umwirbt das Land seit dem Einmarsch in die Ukraine unter anderem mit günstigen Öllieferungen.
Für Millionen Musliminnen und Muslime weltweit geht heute der Fastenmonat Ramadan zu Ende mit dem Zuckerfest. Doch die Familienfeiern mit Gebeten, Festessen und vielen Süßigkeiten stehen in diesem Jahr im Schatten hoher Preise, verstärkt durch den Ukraine-Krieg. Für viele arabische Staaten sind Russland und die Ukraine wichtige Lieferanten für Weizen und Sonnenblumenöl.
Einkaufen für das Zuckerfest. Gerne würde Tarek Haridi aus dem Vollen schöpfen. In diesem Jahr muss er sich bei der Auswahl aber sehr begrenzen. Die Preise für Kartoffeln haben sich im vergangenen Monat verdreifacht. Die Tomaten kosten nun sogar fast das Vierfache. Die gestiegenen Preise treffen Taxifahrer Haridi, der mit umgerechnet 6 Euro am Tag seine Familie ernähren muss, hart. Es gibt Wünsche von den Kindern, aber das meiste davon geht einfach nicht, weil ich nicht genug Geld habe für Essen, für Trinken, Miete, Strom, Wasser und Gas. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine wiegen schwer in Ägypten. Das Land war schon zuvor hoch verschuldet. Im März musste die Regierung nun das ägyptische Pfund abwerten. Die Weizenversorgung steht auf wackeligen Beinen. Kein Land der Welt importiert so viel Weizen wie Ägypten. 80% der Importe kommen aus Russland und der Ukraine. Noch deckelt der Staat die Brotpreise. Zu groß ist die Furcht vor Unruhen. Es gab Fälle in der Geschichte Ägyptens, die zu Revolutionen und sozialen Unruhen geführt haben, wenn es um Brotmangel geht. Auch deshalb hat die Regierung in den vergangenen 3 Jahren Brot subventioniert. Wie lange dies im bevölkerungsreichsten arabischen Land noch möglich ist, bleibt offen. Die Menschen in Kairo feiern nun erst einmal das Ende des Ramadans. Ein Ende der schwierigen wirtschaftlichen Situation ist für Tarek Haridi und sein Land aber nicht in Sicht.
Nach 2 Jahren Corona-Pandemie konnten weltweit Muslime das Ende des Ramadan wieder gemeinsam begehen. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta beteten Zehntausende Gläubige zusammen. Auch in Saudi-Arabien kamen die Menschen in die Moscheen, um den Beginn des Fastenbrechens zu feiern. Im Gazastreifen versammelten sich viele Familien im Freien. Im Ramadan verzichten gläubige Muslime tagsüber auf Essen und Trinken. Im Tarifkonflikt für Sozial- und Erziehungsberufe hat eine bundesweite Warnstreikwoche begonnen. Den Auftakt machten heute Sozialarbeitende. Mit den vorübergehenden Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft Verdi Druck auf die kommunalen Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft fordert für die 330.000 Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und mehr Geld. Am Mittwoch wollen Erzieherinnen und Erzieher kommunaler Kitas streiken. In der philippinischen Hauptstadt Manila ist auf dem Campus einer staatlichen Universität ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen zerstörten große Teile eines inoffiziellen, dicht besiedelten Wohnbereichs auf dem Gelände. Mindestens 8 Menschen starben, unter ihnen 6 Kinder. Das Feuer breitete sich schnell aus, da die Unterkünfte aus leicht brennbaren Materialien bestanden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 3. Mai.
Bei geringen Luftdruckunterschieden sorgt trocken-kühle Luft im Norden für recht ruhiges, feucht-milde Luft im Süden für eher wechselhaftes Wetter. In der Südhälfte gibt's heute Nacht noch einzelne Schauer, sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken. Von den Küsten zieht ein Wolkenband heran, das sich morgen mit ein paar Tropfen noch etwas südwärts verlagert. An den Küsten kommt dann wieder häufiger die Sonne hervor. In der Mitte und im Süden eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag gibt's im Süden einige lokal kräftige Schauer und Gewitter. Im Rhein-Main-Gebiet heute Nacht um 10, im Norden zum Teil nahe 0 Grad. Auf den Nordseeinseln morgen knapp über 10, im Südwesten knapp über 20 Grad. Auch am Mittwoch eine Mischung aus Sonne und Wolken, in der Südhälfte wieder teilweise kräftige Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen bleibt es im Norden am freundlichsten, sonst weiterhin wechselhaft.
Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Kommt das europaweite Ölembargo gegen Russland? Fragen an Wirtschaftsminister Habeck. Und Nawalny im Film, Dokumentar-Thriller über das Leben des russischen Oppositionellen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.